Transparenz für die Ohren.
Sicherheit nochmal haben. Prima, der Heiner Lind auf Ock, ne? So, dann lass uns einfach anfangen und dann werden wir im Laufe der Zeit Zulauf bekommen. Hi, hallo hier im Dicken Engel zum Thema Lobbyismus, Bundestag und irgendwelche Klagen. Ich habe hier den Gregor Hackmark von Abgeordnetenwatch und von dieser Gruppe flog mir ein Mail in den Posteingang, irgendein Newsletter, wo er gesagt hat, der Bundestag, der wird jetzt unsere Klage irgendwie verzögern. Und da habe ich den Gregor angeschrieben und habe gesagt, du, wollen wir nicht mal über diese Klage reden, was das überhaupt ist und was man sich davon erhofft und so weiter. Grüß dich, Gregor.
Ja, schönen guten Abend.
Magst du einfach 3-4 Worte zu dir sagen, damit die Zuhörer dich kennenlernen?
Klar, ich bin Gregor Hackmark. Ich bin einer der beiden Gründer von Abgeordnetenwatch. Zusammen mit Boris Hekel habe ich im Jahr 2004 sozusagen das Projekt gegründet in Hamburg, mittlerweile auch auf Bundesebene aktiv. Und unsere Mission bei Abgeordnetenwatch ist, mehr Transparenz und Beteiligung in die Parlamente zu bringen. Und im Zuge dessen haben wir jetzt auch die Klage angestrengt.
Genau, was für eine Klage ist denn das eigentlich? Ich habe gelesen, dass ihr beim Bundestag angefragt habt, ob denn alle Lobbyisten, die dort akkreditiert sind, ob die auch alle in diesem riesenhaft dicken Lobbyismusregister mit seinen über 2000 Einträgen gelistet sind und da gibt es irgendwie noch was nebenbei? Erzähl doch mal.
Ja, genau. Wir wissen ja alle, dass im Bundestag viel zu viele Lobbyisten ein- und ausgehen. Aber was wir nicht wussten, ist, wer das eigentlich im Einzelnen ist. Und wir hatten da mal ein bisschen recherchiert, insbesondere mein Kollege, der Martin Reier, der bei uns den Blog leitet. Und der ist darauf gestoßen, dass es einen offiziellen Weg gibt, um einen Hausausweis zu kommen. Also Hausausweise, damit kommt man quasi in den Bundestag rein, in alle Abgeordnetenbüros rein. Das ist ein Sicherheitsbereich in Berlin. Wer schon mal im Bundestag war, der muss dadurch eine Kontrolle, Personalausweis abgeben, braucht eine Einladung von den Abgeordneten. Und wenn man einen Hausausweis hat, dann braucht man das alles nicht, sondern man kann quasi straight in den Bundestag reingehen und dann auch beispielsweise direkt mit Abgeordneten ins Gespräch kommen, vor den Ausschüssen, vorm Plenum, vielleicht sogar kurz mal mit Frau Merkel plaudern. All das ist denkbar und möglich, wenn man dann einen direkten Zugang hat. Und insofern sind diese Hausausweise natürlich sehr begehrt. Und es gibt zwei Wege, an die heranzukommen. Einmal ganz regulär, man muss sich in das Verbandsregister eintragen, den Hausausweis beantragen. Das ist dann transparent und danach wird dann ein Hausausweis vergeben. Und dann gibt es einen Weg, der bis zu unserer Recherche im letzten Jahr überhaupt nicht bekannt war, dass man nämlich auch einen Hausausweis bekommen kann, quasi unter der Hand, wenn man eine Unterschrift eines parlamentarischen Geschäftsführers bekommt, also sozusagen hochrangiger Politiker der jeweiligen Fraktion. Und dann wird quasi der Hausausweis auch ausgestellt, aber der Name des Verbandes oder des Lobbyisten, der taucht eben nirgendwo auf.
Ich habe mir diese Liste dann mal angeschaut, also ein sehr schwer lesbares PDF, wo ganz, ganz viele Verbände drin sind. Also da ist vom Vegetarierverband bis zur Grillindustrie ist ja wirklich alles vertreten. Und was gibt denen, oder nein, fangen wir mal anders an, da sind ja nur Verbände gelistet. Das heißt, wer da als Person unterwegs ist, das wissen wir sowieso nicht. Und die haben dann mit so einem Hausausweis genau welches Recht? Gehen die da einfach rein, als würden sie da arbeiten?
Ja, genau. Also man hat dann die Möglichkeit, einfach in den Bundestag reinzugehen. Also prinzipiell ist die Idee ja super. Eigentlich aus meiner Sicht sollte jeder die Möglichkeit haben, in den Bundestag reinzugehen und auch mal bei einem Abgeordneten vorbeizuschauen. Momentan ist das ja nur auf Einladung möglich, um das ein bisschen zu regulieren und eben für die Sicherheit zu gewährleisten. Aber die Lobbyisten haben eben sozusagen diesen Hausausweis und können dann frei sich in den Bundestagsgebäuden bewegen. Dieses Verbandsregister, was du angesprochen hast, da sind erstmal alle Interessenverbände eingetragen, die auch zum Beispiel zur Eröffnung in die Ausschüsse geladen werden können. Das ist sozusagen einigermaßen transparent, mal abgesehen davon, dass es schwierig maschinenlesbar ist und dass da auch, glaube ich, viele Karteileichen einfach drin sind. Was aber nicht transparent ist, eben welche Verbände oder welche Rechtsanwaltskanzleien möglicherweise oder gar Lobbyagenturen, die logischerweise im Verbandsregister dann gar nicht auftauchen können, weil sie ja gar keine Interessensverbände sind, sondern nur die Interessen von Dritten vertreten. Aber es ist denkbar, dass auch diese Leute möglicherweise einen Hausausweis bekommen haben mit einer einfachen Unterschrift von einem parlamentarischen Geschäftsführer. Und mit diesen Informationen, da will die Bundestagsverwaltung nicht rausrücken. Wir hatten ganz simpel angefragt, wie viele Hausausweise wurden dann eigentlich.
Gregor, spricht
Ja,
das da?
sorry, genau. Wir hatten ganz simpel angefragt, wie viele Hausausweise wurden vergeben. Einmal ganz simpel haben wir gefragt, wie viele wurden regulär vergeben und haben darum gebeten, die Verbände aufzulisten, an deren Vertreter ein regulärer Hausausweis vergeben wurde, also auf dem bekannten Weg. Diese Information haben wir auch bekommen. Und dann wollten wir aber noch wissen, wie viele Ausweise wurden dann eigentlich vergeben mit einer einfachen Unterschrift vom parlamentarischen Geschäftsführer, also quasi unter der Hand vergeben. Und wir wollten eine Auflistung der Verbände haben, die davon profitiert haben, also der Institutionen, die sozusagen den Hausausweis unter der Hand bekommen haben. Und die eine Information, also beide Informationen wurden uns verwehrt, also Anzahl der Hausausweise durch parlamentarische Geschäftsführer und Auflistung der Verbände, die den sogenannten, ja, ich sage jetzt mal, nicht regulären Hausausweis bekommen haben. Und daraufhin haben wir dann Widerspruch eingelegt und der Widerspruch wurde abgelehnt. Und wir haben deswegen am Ende November letzten Jahres Klage gegen den Bundestag eingereicht.
Und ihr habt das als Klage nach Informationsfreiheitsgesetz gemacht, ne?
Genau, also wir haben das auf Basis des Informationsfreiheitsgesetzes gemacht. Mit dem kennen wir uns ja ganz gut aus. Ich war selber an dem Transparenzgesetz maßgeblich beteiligt für Hamburg, das auch mit ausgearbeitet und war eine der Vertrauenspersonen. Und deswegen sozusagen ist uns das in Fleisch und Blut übergegangen, was viele Leute ja gar nicht wissen, dass sie wirklich Zugang zu quasi erstmal allen Informationen der Verwaltung haben. Und das Informationsfreiheitsgesetz ist ja im Jahr 2005 sozusagen als letzter Amtsakt von Rot-Grün noch mit durchgerutscht. Damals, als Gerd Schröder schon seinen Rücktritt angekündigt hatte, gab es sozusagen einen Gruppenantrag aus dem Parlament, also sozusagen positiver Unfall der Geschichte. Und davon profitieren viele NGOs und Bürgerinnen und Bürger, die was wissen wollen von ihrer Verwaltung. Und das ist jetzt auch die Rechtsgrundlage für unsere Klage gegen den Bundestag, weil wir sagen, das ist ein Verwaltungsakt, wenn so ein Hausausweis ausgestellt wird. Und deswegen haben wir als Bürgerinnen und Bürger auch einen Anspruch darauf zu erfahren, wer in den Genuss dieser Ausweise gekommen ist.
Du betonst das gerade so mit Verwaltungsakt. Der Bundestag hat ja als erstes Mal eine Ausflucht benutzt, soweit ich verstanden habe.
Ja, der Bundestag, also im Prinzip geht es um zwei Sachen. Der Bundestag, also die Rechtsgrundlage ist klar, man hat erstmal Zugang zu allem. Da gibt es leider immer wieder Ausnahmen. Und das Informationsfreiheitsgesetz gilt erstmal für alle Bundesbehörden und dann heißt es im Gesetz aber auch für sonstige Bundesorgane und Einrichtungen, soweit sie öffentlich-rechtliche Verwaltungsaufgaben wahrnehmen. Und der Bundestag oder die Bundestagsverwaltung sagt, das ist jetzt keine Verwaltungsaufgabe, sondern das ist eine politisch-parlamentarische Entscheidung von den parlamentarischen Geschäftsführern und deswegen fällt es nicht unter das Informationsfreiheitsgesetz. Also es ist ein bisschen, ja, Juristen haben ja sozusagen immer Begründungen, die Normalsterbliche in der Regel nicht nachvollziehen können. Aber in diesem Fall ist es sehr, sehr dünnes Eis, weil letztendlich die Unterschrift des parlamentarischen Geschäftsführers alleine noch nicht für die Ausstellung reicht, sondern der Bundestagspräsident und auch die gesamte Bundestagsverwaltung muss in jedem Einzelfall dann trotzdem entscheiden, ob der Bundestagsausweis ausgestellt werden kann, weil zum Beispiel jetzt noch eine Sicherheitsüberprüfung vorgenommen werden muss von der Bundestagspolizei. Und man kann trotzdem sozusagen die Ausstellung verweigern. Also es ist kein Automatismus, dass nur wenn man eine Unterschrift bekommt, dass man dann automatisch den Ausweis hat. In der Praxis ist es aber so, dass also es, glaube ich, also offenbar wurde noch nie jemandem Ausweis verweigert, der die Unterschrift eben hatte.
Ihr habt ja so eure Quellen, die euch das überhaupt erstmal gesteckt haben, ne? Denn das war mir ja vorher völlig unbekannt, dass das auch so laufen kann.
Genau, also wir sind da sozusagen durch Recherche drauf gestoßen. Was mittlerweile auch bekannt ist, das konnte die Süddeutsche Zeitung in Erfahrung bringen, dass unsere Frage, wie viele Ausweise wurden dann quasi unter den Tisch vergeben, dass das in etwa 1000 Hausausweise sind. Insgesamt wurden so 2300 ausgestellt und davon wurden 1000 sozusagen unterm Tisch vergeben oder naja, sind zumindest nicht einsehbar, wer sie dann eben bekommen hat. Und das ist schon eine ziemlich große Anzahl. Man muss fairerweise sagen, dass die Opposition die Verbände veröffentlicht hat, für die sie unterschrieben haben, aber SPD und CDU, CSU verweigern eben die Offenlegung.
Unfassbar, oder? Was ist denn, also jetzt lass uns mal ein bisschen da tiefer in diese Lobbyismuskiste reingucken. Also die Abgeordnete, die laufen ja nicht nur im Bundestag rum, die kann man ja sicher auch, wenn man weiß, wo sich die aufhalten, leicht anders wie erreichen. Was ist denn aus deiner Sicht so oder warum sollten wir denn ein Interesse haben, möglichst genau zu wissen, wer da überhaupt Zugang hat? Wäre es nicht viel interessanter, zu erfahren, wer da mit wem gesprochen hat?
Klar, also eigentlich bräuchten wir wirklich ein Lobbyregister, wo wirklich nicht nur die Verbände eingetragen sind oder die Kanzleien oder die Lobbyagenturen, sondern wo auch eingetragen ist, welche Lobbyisten eigentlich am Start sind und vor allen Dingen auch, wie viel Geld in die jeweilige Lobbyarbeit investiert wird, sodass man mal einen Überblick bekommt, was da eigentlich genau passiert. Also ich habe mich ein bisschen im Bundestag umgehört letzte Woche und da sagen viele, es ist eigentlich unfassbar, wer hier ein- und ausgeht. Und das Schlimme ist, dass die Lobbyisten teilweise ganze Gesetzentwürfe mitbringen, insbesondere aus der Pharmaindustrie, und dass die Gesetzentwürfe genauso in den Bundestag reingehen oder rausgehen aus dem Bundestag, wie sie eingebracht wurden von den Lobbyisten. Also dieses alte Strucksche Gesetz, kein Gesetz verlässt den Bundestag so, wie es reingekommen ist, das gilt heute nicht mehr. Im Gegenteil. Leider hat der Bundestag oder die Mehrheit im Bundestag mittlerweile noch nicht mehr den Anstand, selber die Gesetze zu prüfen und vielleicht auch eigene Formulierungen einzubringen, sondern es wird eins zu eins alles übernommen. Und das ist wirklich gefährlich, wenn man bedenkt, dass auf einen Bundestagsabgeordneten etwa 10 Lobbyisten in Vollzeit kommen und die auch teilweise hoch bezahlt sind.
Das heißt, die besondere Gefahr liegt dann darin, dass die da einfach ein- und ausgehen und sozusagen auf diese Art in mehr oder weniger in den Büroalltag der Abgeordneten damit eingebunden sind.
Genau, also man muss sich das so vorstellen. Also normalerweise ist es so, dass die Gesetze in den Ministerien entstehen. Auch da wissen wir ja mittlerweile, dass die Industrie Leihbeamte in die Ministerien entsendet. Also es sind dann so Austauschprogramme, um Bürokratie oder Ministerien näher an die Wirtschaft zu bekommen. Aber tatsächlich sind das Lobbyisten, die in Ministerien an Gesetzentwürfen arbeiten. Zweite Möglichkeit ist, Minister machen sich noch nicht mal die Mühe, dass sie die Ministerien auch mit der Ausarbeitung beauftragen, sondern sie gehen gleich zu Rechtsanwaltskanzleien, wie zum Beispiel Herr Gutenberg damals mit seiner Bundeswehrreform und seiner Kabinettsvorlage eingebracht. Und da war noch der Briefkopf der entsprechenden Anwaltskanzlei drauf zu erkennen. Also das ist die eine Sache. Und die andere Sache ist aber, wenn ein Gesetz dann tatsächlich im Bundestag erreicht, dann geht es in die Ausschüsse. Da kann natürlich das Gesetz noch geändert werden. Und da haben die einzelnen Abgeordneten, insbesondere wenn sie Berichterstatter sind, ziemlich viel Einfluss drauf, da auch an den Formulierungen zu schrauben. Und wenn dann die Lobbyisten durch die Tür kommen und die Formulierungsvorschläge gleich mitbringen, na, umso besser für den einzelnen Abgeordneten, hat man weniger Arbeit. Und möglicherweise sind damit ja dann noch andere diverse Gegenleistungen verbunden, wie zum Beispiel hohe Nebeneinkünfte oder lukrative Tätigkeiten, Vorträge. Aktuell ist ja wieder der Fall Peer Steinbrück im Gespräch, der jetzt sozusagen demnächst auch noch ein bisschen Geld dazu verdient, der Oligarchen. Und Gerhard Schröder brauche ich ja nicht zu erzählen, der ja immer noch im Dienste der Ostsee-Pipeline und von Gazprom steht.
Und wenn jetzt man dort erreichen könnte, dass man wenigstens mal weiß, wer Zugang hat, dann würden wir was mit dieser Information machen? Wie könnten wir dann diese Einflussnahme ein bisschen transparenter gestalten?
Es würde uns zumindest ermöglichen, die Sache jeweils auch dann zu skandalisieren, weil es ist skandalös, was passiert. Und nur Transparenz hilft eben, einen Rechtfertigungsdruck aufzubauen gegenüber den Politikern oder den Abgeordneten, die dann einfach korrupte Handlungen vornehmen. Also anders kann man das nicht bezeichnen. In Berlin schreckt man immer vor diesem Begriff zurück. Da sagt man ja, es ist Lobbyismus, das ist Interessensvertretung und so weiter. Also was in Deutschland als Lobbyismus sozusagen verniedlicht wird, wäre in anderen Ländern wirklich knallharte Korruption und auch strafbar.
Wenn wir das jetzt, ich frage mal anders, nehmen wir mal an, die Bundestagsverwaltung wird im Laufe der Zeit da zurückrudern müssen und das veröffentlichen. Werden die das dann noch weiter so machen oder wird sich das einfach nur weiter ins Dunkel zurückziehen und die bringen ihre Gesetzentwürfe dann halt irgendwie zu Hause beim Minister vorbei oder so?
Also wir rechnen nicht damit, dass die Bundestagsverwaltung nachgibt in diesem Prozess, sondern ganz im Gegenteil, jetzt ist das Verfahren eingeleitet worden, dass die Bundestagsverwaltung ist sozusagen auch gar nicht in diesem Fall der Entscheider, sondern entschieden haben das die Fraktionsvorsitzenden und parlamentarischen Geschäfte von SPD, CDU und CSU. Es ist keine eigenmächtige Entscheidung der Bundestagsverwaltung dagegen zu halten, sondern es ist natürlich eine politische Entscheidung. Und ganz eindeutig wollen CDU, CSU und SPD das nicht. Und wenn es dann doch irgendwann verordnet wird vor Gericht, dann bitte möglichst weit in der Zukunft, sodass sozusagen die Leute, die jetzt heute dort am Start sind und sich ihre Gesetze teilweise von Lobbyisten schreiben lassen, dann eben nicht mehr betroffen sind. Deswegen natürlich auch hat die Große Koalition ein Interesse daran, dieses Verfahren möglichst in die Länge zu ziehen. Und wir sehen auch, dass das jetzt auch schon passiert. Also wir rechnen also mit etwas Glück, mit einer Entscheidung in der ersten Instanz, muss man da ja fairerweise sagen, hoffentlich noch in diesem Jahr, aber dann wird es wahrscheinlich in die Revision gehen und einfach in die Länge gezogen werden. Also ein ähnlicher Fall, da hatte mal der Thilo Bode die Gästeliste des 60. Geburtstags von Herrn Ackermann, damals Chef der Deutschen Bank im Kanzleramt. Einige erinnern sich vielleicht noch an den Vorgang, angefragt auch nach Informationsfreiheitsgesetz. Er wollte einfach nur wissen, wer hat dort teilgenommen und was hat das Ganze gekostet. Und da musste er insgesamt 4 Jahre für klagen für diese Informationen. Also das sind so die Zeiträume, in denen wir denken.
Oh, jetzt hast du gleich drei Punkte aufgemacht, die ich einhaken möchte. Das erste ist, aha, also wenn die politischen Parteien großes Interesse daran haben, das irgendwie geheim zu halten, dann ist es allein schon deswegen wichtig, dass wir das irgendwie rauskriegen, weil dann haben die ja was zu verbergen. Das habe ich jetzt irgendwie verstanden. Das zweite, was du gesagt hast, ihr habt da eine sehr ruhige Anwältin dafür engagiert, die das macht. Und das wird jetzt gerade ganz aktuell nach Kräften verzögert. Wie funktioniert das? Wie macht man sowas?
Naja, eine Verzögerung bekommt man dadurch hin, dass man zum Beispiel Fristverlängerungen beantragt. Das hat der Bundestag auch in diesem Fall gemacht. Also wir haben die Klage am 28. eingereicht. Eigentlich hätten sie, also hatten 6 Wochen Zeit zur Stellungnahme, haben dann eine Fristverlängerung beantragt. Das haben wir natürlich sofort auch skandalisiert mit Erfolg, sodass mittlerweile die Erwiderung des Bundestags immerhin eingegangen ist, sodass wir sozusagen die Stellungnahme des Bundestags haben, zwar mit einigen Tagen Verzögerung, aber zum Glück nicht einigen Monaten, wie wir es ursprünglich befürchtet haben. Auch da hilft nur Öffentlichkeit, also sprich Transparenz. Und dann kommt es natürlich darauf an, wann das Verwaltungsgericht den Verhandlungstermin ansetzt. Da gibt es noch keinen Termin und man kann natürlich auch das immer wieder hin und her verzögern. Aber wir hoffen, dass je größer der öffentliche Druck wird, und wir haben es ja auch geschafft, in die Öffentlichkeit zu kommen mit dem ganzen Vorgang, desto mehr schreckt der Bundestag oder die Bundestagsverwaltung oder fairerweise muss man sagen, die Große Koalition davor zurück, eben diese Verzögerungstaktiken auch voll auszuspielen.
Unfassbar, ne? Gut, haben wir Fragen am Saalmikrofon? Leute, ihr dürft ruhig hochkommen und euch ein bisschen einbringen. Das ist ein interaktives Format und wir sind mit dem Gregor hier voll transparent. Er wird eure Fragen sicherlich gern beantworten. Gregor, in der Zwischenzeit, was war das dritte Thema, was du angesprochen hast? Mist, ich müsste mir Aufzeichnungen machen, glaube ich. Wenn wir diese Information haben, dann hast du gesagt, dann haben wir ein höheres Potenzial, Dinge zu skandalisieren, die mit Sicherheit auch skandalwürdig sind, weil da passiert ja bestimmt genug. Hast du das Gefühl, dass das in der Öffentlichkeit tatsächlich wahrgenommen wird oder ist das immer nur so ein kleiner Sturm im Wasserglas, der dann durch die Medien rollt und 3 Wochen später ist wieder der nächste Kleinkram da, an dem man sich aufhalten kann und wir kriegen keine nachhaltige Änderung der Politik hin durch diese Skandalisierung?
Also es gibt hier zwei Aspekte. Also Aspekt Nummer eins ist, es bringt auf jeden Fall was, wenn wir uns an die Debatte erinnern. Die haben wir ja auch damals ins Rollen gebracht von Abgeordnetenwatch aus. Wir haben schon im August 2010 die extrem hohen Nebeneinkünfte des damaligen Hinterbänklers Peer Steinbrück veröffentlicht. Das war sozusagen, ist durch die Medien gegangen. Es war nicht so ein ganz großes Thema, aber als er 2012 dann tatsächlich Kanzlerkandidat geworden ist, und er nicht mehr nur 3 Bundestagssitzungen nachweislich geschwänzt hatte, um stattdessen hochbezahlte Vorträge zu halten und insgesamt, glaube ich, 26 Vorträge hatte, sondern mittlerweile dann schon 90 Vorträge hatte und auch schon Vortragsmillionär geworden ist, dann war das natürlich ein großes Thema. Und in direkter Folge, nachdem sozusagen Schwarz-Gelb das damals skandalisiert hatte, natürlich aus dem Interesse daraus, der SPD im Bundestagswahlkampf zu schaden, sind zumindest die Transparenzregeln für die Nebeneinkünfte verschärft worden. Damals wurde das damals geltende 3-Stufen-System auf ein 10-Stufen-System ausgeweitet. Also man sieht schon, man kann schon was erreichen, auch strukturell, keine Frage. Man muss aber natürlich am Ball bleiben und es immer wieder auf den Tisch bringen. Und die zweite Sache ist, was viele nicht wissen, das ist jetzt so eine Fachdebatte innerhalb der Lobby, also der Lobbyindustrie quasi. Es gibt zwei Flügel in der Lobbyindustrie. Das eine sind die klassischen Lobbyagenturen, die sozusagen für Unternehmen versuchen, Gesetze zu beeinflussen. Und das andere, und die drängen mehr und mehr in den Markt, muss man sagen, sind die Großkanzleien, die quasi gar keine klassischen Lobbyisten sind, aber den Vorteil haben, dass sie die Gesetzentwürfe gleich selber schreiben können. Und die haben überhaupt gar kein Interesse daran, in irgendeiner Form in die Öffentlichkeit zu rücken oder damit in Verbindung gebracht zu werden. Und wenn sich jetzt herausstellen sollte, beispielsweise, dass auch Vertreter von Großkanzleien profitiert haben von der Ausweisvergabe, ja, dann könnte das dazu führen, dass sich diese Großkanzleien aus dem Geschäft, was jetzt nicht so wahnsinnig lukrativ für sie ist, aber trotzdem natürlich viele Kontakte, Netzwerke und viele Einflussmöglichkeiten beschafft, dass sie sich da dann doch wieder aufgrund des öffentlichen Drucks zurückziehen müssen. Also das ist sozusagen so eine Auseinandersetzung innerhalb der Lobbybranche und deswegen wäre das schon sehr wichtig, dass diese Hausausweise an die Öffentlichkeit kommen und in einem nächsten Schritt müssen wir dann ganz klar uns für das allgemeine Lobbyregister einsetzen.
Ach, okay, also 2 Möglichkeiten. Die eine, dass du sagst, du kannst zu günstigen Zeitpunkten möglicherweise so ein paar Vögel gegeneinander ausspielen, weil einer gerade dem anderen ein Auge aushacken will und auch der Image-Schaden, der für Leute entsteht, wenn sie da plötzlich aufgedeckt werden. Oh, das ist spannend. Da ist viel Möglichkeit für Öffentlichkeitsarbeit da.
Ja, und eine dritte Möglichkeit ist natürlich das, was wir im Jahr 2012 erlebt haben, als die Piratenpartei noch bei 10 bis 12% in bundesweiten Umfragen war, dass damit sich natürlich auch Möglichkeitsfenster eröffnen. Ich habe das damals in Hamburg gemerkt, als wir das Transparenzgesetz per Volksinitiative auf den Weg gebracht hatten und ganz klar gesagt haben, dieses Transparenzgesetz wird per Volksentscheid am Tag der nächsten Bundestagswahl abgestimmt. Da haben sich die Parteien das kurz ausgerechnet, was das eigentlich an Stimmverlusten möglicherweise zugunsten der Piraten bedeuten würde und zulasten der eigenen Partei und waren dann auch viel kompromissbereiter bei diesen Themen, bei diesem Thema Transparenz. Und in Hamburg ist es dann so weit sogar gekommen, dass wir das Transparenzgesetz mit der Drohung eines Volksentscheids am Tag der Bundestagswahl und gleichzeitiger weil gleichzeitige Umfragewerte der Piraten von 10, 12% dann eben einstimmig durch den Bundestag bekommen haben. Deswegen ist es eben auch so wichtig, dass es Parteien gibt, die sich für das Thema Bürgerbeteiligung und Transparenz einsetzen und dafür dann ja auch viel Unterstützung bekommen in der Regel.
Ja, da müssen wir jetzt erstmal wieder hin, aber wir sind guter Hoffnung. Wir haben am Saalmikrofon den Nerd BB.
Ja, hallo, ich komme aus Brandenburg. Eine Frage habe ich mal zu dem Prozedere, wie Gesetze entstehen. Das wurde ja hier eigentlich schon explizit in den Raum gestellt, dass Lobbyisten Gesetze schreiben. Und da frage ich mich doch, es muss doch irgendwie eine Blaupause, sowas geben, eine demokratische Vorgehensweise, wie so ein Gesetz im Ministerium zum Beispiel entsteht. Ich habe lediglich mal gehört, dass dann bei entsprechenden Sitzungen im Ministerium oder im Bundeskabinett Lobbyisten mit am Tisch sitzen und da vielleicht Papiere als Infomaterial auf den Tisch wandern, aber dass die direkt in die, sagen wir mal, in diesen Schreibvorgang oder in diesen Abstimmungsvorgang mit reinkommen, diese Papiere, das erscheint mir aber wirklich skandalös, muss ich mal sagen. Gibt es dafür Beweise oder sowas?
Ja, es gibt ein ganzes Projekt, das hat sich das mal auf EU-Ebene angeguckt, Lobbyplug. Vielleicht haben da auch einige schon was gehört. Wenn ihr das mal googelt, dann kann man, da wird immer verglichen, wie waren eigentlich die Vorschläge von den Lobbyisten und wie ist dann das tatsächliche Gesetz formuliert worden. Und das Skandalöse ist, dass man wirklich nachweisen konnte, dass quasi wirklich Copy-Paste gemacht wurde aus den Vorlagen der Lobbyisten in den tatsächlichen Gesetzentwurf. Ist ganz interessant, das sich genau anzugucken. Lobbyplug hat das ermöglicht und da auch einfach mal die Lobby-Einflussnahme zum Beispiel beim EU-Datenschutzgesetz dokumentiert. Einfach mal googeln, dann findet ihr es sofort.
Da kann man ja dann auch massiv die Interessenslage der einzelnen Verbände daraus ablesen und gucken, inwieweit die dann der Politik da ihre Regeln aufdrücken können.
Genau, genauso ist es. Das kann man machen. Und genau dafür war Lobbyplug auch gedacht, dass man auch einfach mal sehen kann, wer da eigentlich auf welchen Gesetzentwurf Einfluss genommen hat. Und das ist wirklich skandalös. Also ganz wenige Abgeordnete machen sich die Mühe, wirklich selber Formulierungen zu finden. Was ich auch vorhin schon gesagt hatte, selbst in den Ministerien arbeiten ja teilweise auch Lobbyisten. Und deswegen ist der Einfluss von Lobbyisten auch einfach enorm. Und mit Lobbyisten meine ich jetzt nicht Umweltschutzverbände oder Gewerkschaften, die Mehrheitsinteressen vertreten und damit auf das Hinterzimmer nicht angewiesen sind, sondern mit Lobbyisten meine ich finanzstarke Interessen, deren Interessen niemals eine Mehrheit in der Bevölkerung finden würden und nur durchsetzbar sind dadurch, dass man eben im stillen Kämmerlein seine Formulierung in den Gesetzen unterbringt und am Ende sich alle die Augen reiben und fragen, wie ist denn eigentlich dieses Gesetz zustande gekommen? Das will doch eigentlich keiner, bis auf eben einzelne Partikularinteressen aus der Wirtschaft.
Jetzt ist es ja so, dass die Zusammenhänge irgendwie in der Wirtschaft auch teilweise sehr, sehr komplex sind, so dass, wenn dort Interessensverbände ihre Argumente einbringen, dass das ja eigentlich kein grundsätzlich unerwünschter Vorgang ist, dass man diese Leute ja auf keinen Fall aus der Diskussion irgendwie raushalten will. Aber die Art und Weise, wie sie sich da einbringen, die ist ja dann das Problem. Du hast ja auch schon ein Beispiel gemacht, dass ein Gesetzentwurf vorgelegt wird, wo man noch den Briefkopf von der erstellenden Kanzlei sieht. Du hast vorhin gesagt, wir wünschen uns ja eigentlich ein richtiges Lobbyregister. Wie sähe denn deiner Ansicht nach eine gute Regelung aus, die das in vernünftiger Weise transparent macht und den berechtigten Interessen von Interessensverbänden trotzdem Raum gibt? Wenn du jetzt mal ein Gesetz schreiben dürftest, was würdest du reinschreiben?
Also ich würde erstmal natürlich Transparenz verordnen. Also sprich, Lobbyisten müssten sich registrieren, sie müssten offenlegen, wen sie vertreten, wie viel Geld sie eben dafür nehmen. Und dann müsste in jedem Gesetz dokumentiert werden, wer an welcher Stelle was dazu beigetragen hat. Den sogenannten legislativen Fingerabdruck würde ich einführen. Allein das würde schon dazu führen, dass zumindest die Hemmschwelle größer wird, einfach die eigenen Absätze in diesen Gesetzen unterzubringen, beziehungsweise seitens der Abgeordneten das eben zu akzeptieren, ohne groß nachzufragen oder weil es eben Arbeitserleichterungen schafft oder möglicherweise sogar auch persönliche Vorteile bringt. Das wäre ganz wichtig. Zum Zweiten würde ich auf jeden Fall das Gesetz zur Abgeordnetenbestechung verschärfen, was ja unfassbar ist, dass es 10 Jahre lang überhaupt nicht strafbar war, in Deutschland einen Abgeordneten zu bestechen. Außer man hat wirklich für eine Abstimmung im Vorfeld bezahlt. Wenn man danach bezahlt hat, war es dann schon wieder okay. Mittlerweile ist das ein bisschen verschärft worden, weil wir viel Druck gemacht haben, das in den Koalitionsvertrag eingebracht haben mit einer Petition, aber auch viel Arbeit sozusagen, eigene Vorschläge auch gemacht haben. Aber es ist nicht ansatzweise wirksam. Es ist quasi immer noch unmöglich, Abgeordneten nachzuweisen, dass sie eben bestechlich sind oder Vorteile angenommen haben. Auch das muss klar sein. Und ich würde auch vor allen Dingen die Abgeordneten besser vor sich selber schützen und ganz klar Nebeneinkünfte regulieren bzw. auch verbieten. Und das Letzte, was ich machen würde bei der Großreform, ist, dass ich Spenden von Unternehmen an Parteien komplett verbieten würde. Und Spenden von natürlichen oder Privatpersonen an Parteien bis zu einer gewissen Obergrenze beschränken würde. Das heißt, man sagt zum Beispiel, eine Privatperson darf an eine Partei maximal 5.000 Euro im Jahr spenden, sodass der Einfluss des Geldes, und darüber reden wir ja letztendlich, zurückgedrängt wird. Weil in der Demokratie darf es nicht nach dem Geldbeutel gehen, sondern da müssen Stimmen zählen. Und mittlerweile hat sich dieses Verhältnis mehr und mehr umgekehrt nach dem Motto, wer viel Geld hat, kann sich seine Gesetze kaufen, und das dürfen wir auf keinen Fall akzeptieren.
Also ich glaube, mit diesen Vorschlägen wärst du innerhalb der Piraten sehr, sehr konsensfähig. Wir haben den Wiegbold am Mikrofon. Grüß dich, Wiegbold.
Ja, ich denke aber, dass Verbotspolitiken im weitesten Sinne immer nur eine gewisse Unfähigkeit darstellen. Ich denke, dass Gesetzgebungsvorgänge natürlich eigentlich anders ablaufen sollten. Ja, letztendlich sollten die Gesetzestexte nach geltendem Recht auch in den Ministerien erfolgen. Sprich, nicht irgendwie vorgelegt werden von Lobbyisten oder einfach übernommen werden. Also da schaltet man ja die gesamte ministeriale Ebene aus, oder nicht?
Ja, also ich bin ehrlich gesagt kein so großer Fan von Gesetzen, die in Ministerien erarbeitet werden, weil natürlich auch dort nur Menschen sitzen. Da sitzen dann quasi Beamte, die sozusagen viel Erfahrung haben im Sinne von, dass sie dort lange sitzen, aber möglicherweise nicht so einen ganz engen Bezug zur allgemeinen Bevölkerung. Und deshalb fände ich es eigentlich gut, wenn Gesetze aus der Mitte des Parlaments kommen, durchaus auch angeregt durch Bürgerinnen und Bürger, zum Beispiel auch durch Fragen auf Abgeordnetenwatch. Aber wir müssen dann auch darauf achten, dass die Abgeordneten sich wirklich auch die Mühe machen, diese Gesetze mit auszuarbeiten. Ich bin durchaus offen dafür, Abgeordnete personell besser auszustatten. Also es kann nicht sein sozusagen, dass ein Abgeordneter erstmal zum Ministerium rennen muss, um ein Gesetz formulieren zu lassen, sondern ich finde, die Fraktionen müssen gestärkt werden oder auch die einzelnen Abgeordnetenbüros, dass sie selber auch die Expertise haben, Gesetze zu formulieren. Ich selber war ja am Transparenzgesetz in Hamburg beteiligt. Ich weiß, wie schwer das ist, teilweise Gesetzesformulierungen zu finden, die wasserdicht sind und die auch das widerspiegeln, was man eigentlich meint. Aber das sollte man sich nicht aus der Hand nehmen lassen. Möglichst nicht unbedingt durch Ministerien, aber wenn es sein muss, auch durch die. Aber auf keinen Fall sollte man sich die Gesetzentwürfe dann von Unternehmen präsentieren lassen und die 1:1 blind übernehmen. Also das geht gar nicht.
Ich möchte da gleich nochmal anschließen. Kann man sagen, dass es eigentlich auch ein gesundes Misstrauen gegenüber den Regierungen und der Exekutive da geben sollte oder gibt?
Finde ich auf jeden Fall. Also nichts gegen unsere Ministerialbürokratie. Also es gibt sicherlich viele intelligente, fleißige Menschen dort. Aber es ist natürlich auch so, das widerspricht, also jetzt hört sich das so ein bisschen an wie ein Widerspruch, aber es arbeiten noch einfach zu viele Juristen in den Ministerien, die im Prinzip nur noch sozusagen Gesetze machen, befolgen und sich komplett irgendwie von den eigentlichen pragmatischen Alltagsproblemen entfernt haben. Also beispielsweise bei unserem Transparenzgesetz in Hamburg haben wir gesagt, wir sind hier alles keine Juristen. Wir wollen auch erstmal gar keine Juristen unter uns haben. Erst wenn wir genau wissen, was eigentlich ein Gesetz, was wir eigentlich in das Gesetz reinschreiben wollen und das erstmal selbst formuliert haben, dann lassen wir jemanden rüber gucken und das sozusagen nochmal in eine Systematik bringen. Aber richtig gute Gesetze sollten eigentlich auch von allen ohne juristischen Sachverstand verstanden werden. Und je komplizierter ein Gesetz aus meiner Sicht und je unverständlicher es ist, desto gefährlicher ist es auch, weil sich dann eben Partikularinteressen darin verbergen können, die dann erst später von Juristen in den Gerichten interpretiert werden. Und dann begibt man sich auch in die Hand der Gerichte und eben nicht in eine demokratisch kontrollierte Gesellschaft.
Also könnte man erstmal als politischen Ausdruck des Ganzen darstellen, dass man eben, also jetzt also als Partei, dass man eben der Regierung misstraut. Das wäre ja letztendlich eine Darstellungsform dieser Sache und dass man dem Parlament wieder mehr Verfügungsgewalt geben sollte, also auch im Sinne einer Kontrolle der Exekutive. Und da werden ja schon ganz ziemlich klare politische Forderungen daraus abzuleiten. Also erstmal den Ausdruck des Misstrauens gegenüber der Regierung und dass man halt ins Parlament will, um das halt zu verändern. Ich meine, daraus könnte man dann diese klare politische Aussage auch formulieren.
Ja, also ich finde schon, dass das Parlament den Auftrag hat, ist auch im Grundgesetz so festgelegt, die Regierung zu kontrollieren. Und ein gewisses Maß an Misstrauen ist da sicherlich gut. Also blindes Vertrauen bedeutet im Prinzip, dass man seinen Kontrollauftrag dann nicht wahrnimmt. Das heißt nicht sozusagen, dass man keinem Ministerialbeamten vertrauen kann, so. Da arbeiten auch schon gute Leute, wie ich immer sage. Und das ist sicherlich auch in Ordnung, wenn die Bundesregierung eigene Gesetzentwürfe einbringt, weil zum Beispiel Minister eine Reform anstreben, dann lassen sie es natürlich ausarbeiten und bringen das in den Bundestag ein. Aber ich würde mir schon auch mehr Gesetzesarbeit im Bundestag selber wünschen und sozusagen nicht ein blindes Abnicken der Vorlagen, die aus Ministerien kommen oder eben eine Übernahme von Gesetzentwürfen, die direkt von den Lobbyisten in den Bundestag eingetragen werden.
Das
Also
hätten die, Sekunde, das hätten doch aber die Abgeordneten heute schon in der Hand. Wenn da jemand reinläuft und sagt, hier, guck mal, habe ich tolle Gesetzentwurf, dann könnten die genauso sagen, oh prima, lesen wir uns mal durch, wenn gesunde Aspekte drin sind, die wir für sinnvoll halten, können wir die ja mal in die Ausschussarbeit einbringen. Trotzdem passiert das scheinbar irgendwie nicht.
ja, also das ist genau das Problem. Also ich glaube, dass wir, ja, also dass die ab, also um sozusagen einen Gesetzentwurf wirklich selber auszuarbeiten oder zu befördern, muss man natürlich auch ein klares politisches Ziel haben. Also man muss halt auch wissen, warum man eigentlich im Bundestag sitzt und nicht nur einfach im Bundestag sitzen, weil es cool ist, im Bundestag zu sitzen. Und ich habe manchmal den Eindruck, dass viele Bundestagsabgeordnete jetzt gar nicht mit einem politischen Anspruch reingehen, sondern im Zweifelsfalle einfach dort sitzen und eben die Vorgaben ihrer Fraktionsführung oder der Bundesregierung eins zu eins abnicken. Und das kann man ja auch oft beobachten, beispielsweise jetzt auch bei der Griechenlandrettung und so. Niemand hat das, glaube ich, genau durchdrungen. Und es gab ja auch immer mal wieder diese Interviews nach einer wichtigen Abstimmung nach dem Motto, worüber haben Sie gerade eigentlich abgestimmt, wie viele Milliarden haben Sie denn jetzt gerade wieder freigegeben und so. Und ganz wenige Abgeordnete können das tatsächlich beantworten. Und bei so wirklich zentralen Fragen sind die Abgeordneten nicht gut informiert oder informieren sich einfach nicht gut, weil es aus ihrer Sicht auch gar nicht nötig ist, weil sie quasi blind ihrer Fraktionsführung vertrauen. Und die Leute, die kritisch nachfragen oder sich aus dem Fenster lehnen oder auch sich mal in den Streit mit ihrer Fraktion begeben, die wissen dann auch sofort, dass sie in der Fraktion keine herausragende Position mehr erreichen werden.
Das heißt, es gibt schon in den Parlamenten Schaltstellen, wo dieser direkte Einfluss von Lobbyisten auch richtig mit Verstärkungswirkung sozusagen auf fruchtbaren Boden fällt. Wenn du sagst, die folgen dann ihrem jeweiligen Beauftragten oder Fraktionsleitung, dann sind doch diese Leute besonders lohnenswerte Ziele für so einen Lobbyisten.
Auf jeden Fall. Also ich würde schätzen, dass im Bundestag 20% maximal, ich glaube, das ist noch sehr optimistisch geschätzt, wirklich die Entscheidung treffen und 80% dann eben das Ganze mittragen. Und diese 20%, die muss man dann identifizieren, die muss man dann, da muss man sich einen guten Kontakt sozusagen erarbeiten. Also ich spreche jetzt aus Sicht eines Lobbyisten. Und die muss man dann natürlich auch im Zweifelsfalle teuer bezahlen. Also wenn wir das Beispiel Gerhard Schröder nehmen, der sich dann für die Ostsee-Pipeline eingesetzt hat in den letzten Monaten seiner Kanzlerschaft und dann dafür auch ganz üppig belohnt wurde mit dem Vorsitz der Betreibergesellschaft oder dem Aufsichtsratsposten. Ich glaube, es waren 250.000 Euro im Jahr. Also das war dann schon teuer, aber für Gazprom hat sich das Ganze natürlich wirklich mehr als gelohnt.
Och, was sind schon 250.000 Euro im Jahr für so eine Pipeline, ne? Aber ich habe gerade mal ein paar Zahlen mitgeschrieben, was du gesagt hast. Du schätzt also Pi mal Daumen um die 120 Entscheidungsträger innerhalb des Parlaments, die also lohnenswerte Ziele sind. Und du hast vorhin gesagt, ihr habt 1.300 Leute, die aufgrund des Verbandsregisters dort registriert sind und nochmal 1.000, die so mit diesem merkwürdigen Verfahren. Das sind insgesamt 2.300 Leute und die fallen dann über, die muss ich mir das jetzt so vorstellen, dass die mehr oder weniger Stange stehen bei diesen 120 Leuten, die im Parlament wirklich die Strippen ziehen.
Ich glaube, genauso kannst du dir das vorstellen. Also ich wünschte, ich könnte jetzt was anderes sagen, aber diese, ja, also so in etwa kannst du dir das vorstellen, weißt, also wenn du ein Gesetz beeinflussen willst im Bundestag, ist natürlich am allerbesten, du hast den Fraktionen, also am allerallerbesten ist, du hast die Kanzlerin auf deiner Seite. So, das ist natürlich das Allerbeste. Dann hast du das Gesetz quasi, dann kannst du auch einen Atomausstieg machen. So. was ja auch in dem Fall passiert ist, das hat dann am Ende dann die Merkel entschieden. Dann ist natürlich Fraktionsvorsitzende, dann sind die jeweiligen Sprecher der Fraktion beziehungsweise Schlussvorsitzenden, weil sie die Agenda setzen. Und dann gibt es zu den einzelnen Gesetzentwürfen dann auch noch Berichterstatter. Und je nachdem, wie wichtig das Gesetz ist, kriegen die ihre direkten Anweisungen aus dem Fraktionsvorstand. Oder sie dürfen auch mal was alleine entscheiden, kommt aber selten vor.
Ich bin begeistert. Ich wollte es immer noch am Saalmikrofon.
Ja, ich wollte gerne noch eine abschließende Frage stellen, zu meinen Fragesätzen. Es geht mir darum, wenn ich jetzt, sage ich mal, der Regierung misstrauen muss, ja, und sogar dem Parlament aufgrund seiner Unfähigkeit, ja, dieses Ganze zu bewältigen, ja, wie kann ich dann anders ansetzen? Also dann müsste ich doch zum Beispiel auch diskutieren, dass man die Grenzen der Regierungstätigkeit mal diskutiert. Also wo endet die Regierungstätigkeit? Weil wenn ich den Regierungen natürlich immer sehr, sehr viel Macht gebe über alles, ja, dann sind sie natürlich ein Angriffspunkt der Lobbyisten sozusagen oder können dahin bewegt werden. Also der Gewinn ist sehr hoch. Aber wenn ich jetzt, sage ich mal, die Grenzen der Regierungstätigkeit ein bisschen also enger fasse, ja, dann wäre es vielleicht auch besser, also dass man diese Grenzen mal diskutiert. Was hältst du davon?
Ja, also ich halte davon sehr viel. Ich glaube, man kann das Ganze ein Stück weit korrigieren durch die Einführung direkter Demokratie, dass man sagt, wenn jetzt irgendwie was komplett schief läuft im Bundestag, dann kann man auch Gesetze im Zweifelsfalle per Volksentscheid stoppen. So wie das in der Schweiz zum Beispiel möglich ist, gegen jedes Gesetz, was der Bundesrat erlässt, können 100.000 Schweizer unterschreiben und dann muss das Gesetz sozusagen nochmal durch einen Volksentscheid. Oder auch wenn man das Gefühl hat, dass die eigenen Anliegen überhaupt nicht vorkommen im Bundestag, dann muss man die Möglichkeit haben, eben eine Volksinitiative zu starten, so wie wir das in Hamburg gemacht haben mit dem Transparenzgesetz. Dieses Transparenzgesetz wäre niemals von der Bürgerschaft selbst erlassen worden, hätte es nicht den Druck durch den Volksentscheid gegeben. Und ich glaube, das ist das, was du mit Grenzen oder was ich unter Grenzen der Regierungstätigkeit verstehe, dass man eben durch Elemente der direkten Demokratie auch parlamentarisches und Regierungshandeln besser kontrollieren kann. Und ansonsten muss man sich natürlich zusätzlich immer auch überlegen, wie wir das schaffen, doch eine bessere Auswahl an Menschen ins Parlament zu bekommen. Also, dass wir es wirklich schaffen, dass sich gute Leute auf ein Mandat haben, die dann auch tatsächlich die Interessen, die sie im Wahlkampf vorgeben und für die sie gewählt werden, dann auch in ihrer Amtszeit als Abgeordneter oder Regierungsmitglied dann auch verfolgen und umsetzen.
Das heißt, alleine die Drohung sozusagen mit so einem Volksentscheid kann schon ganz viel mehr bewirken, als so ein Vol als der Volksentscheid eigentlich selber auf dem Papier in der Lage wäre, nämlich tatsächlich ein Umdenken dieser Regierungsparteien.
Genau, das haben wir in Hamburg erlebt und das erleben wir auch immer wieder. Wir haben ja mittlerweile einige Volksentscheide hier in der Stadt. Also ein anderer Volksentscheid, der zeigt, dass man wirklich auch gegen das große Geld ankommt, ist der Volksentscheid zum Rückkauf der Energienetze hier in Hamburg, wo es darum ging, die Energienetze Strom und Gas wieder zu rekommunalisieren. Und natürlich haben die Großkonzerne Vattenfall und E.ON versucht, dagegen zu halten. Und das Parlament hatten sie schon längst überzeugt. Das ist eigentlich in der Regel, ich habe den Mechanismus ja vorhin beschrieben, jetzt nicht ganz so schwierig, wenn man über die entsprechenden Ressourcen verfügt, eine Mehrheit im Parlament zu beschaffen, was sie aber nicht geschafft haben, trotz riesenaufwendiger Kampagne und trotz ungefähr des hundertfachen Mitteleinsatzes der Bürgerinitiative, die aus BUND, Kirche- und Umweltverbänden dagegen gehalten hat, die Menschen im Volksentscheid davon zu überzeugen. Und mehrheitlich wurde dann beschlossen, dass es zu einer Rekommunalisierung kommt. Und diese wird jetzt auch tatsächlich vom Hamburger Senat umgesetzt, weil auch die SPD mittlerweile gelernt hat in der Stadt, dass es wirklich Stimmen kosten kann, wenn man Volksentscheide versucht zu torpedieren oder sie nicht vernünftig umsetzt. Also das zeigt, man kann dem Regierungshandeln Grenzen setzen, so wie du das eben gesagt hast. Aber dazu muss man das System aus meiner Sicht durch Elemente der direkten Demokratie ergänzen.
Supi, haben wir noch Beiträge am Saalmikrofon? Ja, dann hört aus Brandenburg.
Ja, ich muss da nochmal nachhaken. Direkte Demokratie, ja, hat ja auch ihre Grenzen, da kann ich ja keine Gesetze entwickeln mit sowas. Aber ich muss jetzt nochmal fragen, so ein Gesetz geht ja durch einen Fachausschuss, so ein Gesetz geht auch durchs Justizministerium. Ich kann mir nicht vorstellen, dass auch da die Lobbyisten drin sitzen.
Da musst du mal nach hinkommen.
Erzähl mal, wie ich mir das vorstellen darf. Also ich bin jetzt irgendwie einflussreicher Lobbyverband, will irgendwas, was mir viel, viel Millionen in den nächsten Jahren bringen wird und habe irgendwie ein Geldköfferchen dabei, also jetzt mal figural. Wie muss ich mir genau die Frage von dem Nerd vorstellen? Wie schaufel ich das jetzt durch die Instanzen? Wie kriege ich da überhaupt jemanden im Ministerium, der für mich arbeitet, der da am besten mit Schreibtisch sitzt? Das wäre jetzt irgendwie mein Wunsch. Wie kriege ich das hin?
Nehmen wir doch mal das ganz aktuelle Beispiel TTIP. Also es ist doch eigentlich unfassbar, worüber wir diskutieren, dass sowas ernsthaft auf dem Tisch ist, dass man demokratische Entscheidungen durch geheimtagende Schiedsgerichte, die keine Schiedsgerichte sind, sondern von Anwälten aus der Wirtschaft besetzt werden, dass man demokratische Entscheidungen durch solche Mechanismen aushebelt und damit Umweltstandards senken kann als Investitionsrisiko und so weiter und so fort. Das ist ja eigentlich, dass das ernsthaft debattiert wird und auf dem Tisch liegt und so, ist unfassbar. Aber das Ganze lebt natürlich davon, dass diese Verhandlungen geheim gehalten werden. Und die Bewegung rund um TTIP ist erst entstanden, als wir mitbekommen haben, als Bürgergesellschaft, sage ich jetzt mal, dass da was auf dem Weg ist. Und je mehr über TTIP bekannt wird und was da tatsächlich drinstehen soll, desto stärker wird der Widerstand eben. Das heißt, da funktioniert dann auf einmal das Transparenzprinzip. Wie kriegt man das hin, dass Regierungsmitglieder oder Ministerialbeamte für einen arbeiten? Also die Ministerialbürokratie hat erstmal keine eigene Meinung. Die sozusagen sollen natürlich exekutieren. Und dann kommt man eben auf die Idee, also in den 90ern ist es in Deutschland, weltweit gab es einfach diese Ideologie des Neoliberalismus, dass man sagt, okay, wir müssen mehr Wirtschaftskompetenz in die Regierung bringen. Und dann hat man eben angefangen, den Unternehmen anzubieten, dass man Mitarbeiter ausleiht und dann in den Ministerien unterbringt. Die haben natürlich sofort Hurra geschrieben, gesagt, machen wir. Näher können wir ja gar nicht dran sein. Und dann ist das sozusagen, glaube ich, eine ganz menschliche Geschichte nach dem Motto, wer als erstes hier schreit, bekommt die Arbeit. Niemand, sag ich jetzt mal, drängt sich unbedingt auf, wenn viel zu tun ist. Und wer dann sozusagen am meisten wegschafft, das ist so das Initiativprinzip, wer macht, der entscheidet, der entwickelt dann eben auch den Gesetzentwurf. Und deswegen würde ich dir raten, versuche in so ein Austauschprogramm reinzukommen, versuche deinen Mitarbeiter zu platzieren, stelle ihn frei, gib ihm unbegrenzte Ressourcen, lass ihn zuarbeiten von deiner Rechtsabteilung. Und dann schafft er da die meiste Arbeit im Ministerium weg und kommt mit den sozusagen arbeitet quasi wird echter Leistungsträger in diesem Ministerium und ist dann auch gern gesehener Kollege für die anderen. Also das wäre zum Beispiel ein Weg. Und der andere Weg ist natürlich, dass man Regierungsmitglieder davon überzeugt, eben, dass die eigenen Interessen dann angeblich zum Wohle aller sind und dadurch, dass die sich in diesen Sphären begeben und tagtäglich mit Menschen zu tun haben, wie Bankenchefs, Unternehmenschefs, das sogar so weit geht, dass die Kanzlerin eben den Herrn Ackermann, ich hatte es vorhin erwähnt, den 60. Geburtstag im Kanzleramt veranstalten lässt. Damit entfernt man sich natürlich auch ein Stück weit von den Problemen des Alltags und merkt auch gar nicht, dass man mehr und mehr korrumpiert wird. Also auch das ist, glaube ich, eine menschliche Eigenschaft und wir müssen uns halt überlegen, wie kann man dort einfach Grenzen ziehen, dass das nicht mehr in dem Ausmaße passieren kann.
Du sagst mir gerade, es ist wirklich so banal, wie man sich das in einem billigen Satirefilm vorstellt.
Ja, also die einfachste Erklärung ist in der Regel die zutreffende.
Es ist unfassbar. Ja, dann kann man eigentlich nur hoffen, dass ihr mit eurer Klage ganz, ganz, ganz wahnsinnig viel Erfolg habt. Wie kann man sich denn da auf dem Laufenden halten, wenn man da gerne wissen möchte, was da abgeht? Also macht mal ein bisschen Eigenwerbung für das, wie man sich an euch dranhängen kann.
Ja, mache ich natürlich gerne. Also ich würde auf jeden Fall allen empfehlen, die informiert bleiben wollen, geht auf abgeordnetenwatch.de und abonniert unseren kostenlosen Newsletter. Da informieren wir euch regelmäßig über den Fortgang der Klage. Wenn wir weitere Unterstützung brauchen, zum Beispiel in Form von Spenden oder Fördermitgliedern, dann erfahrt ihr auch darüber in unserem Newsletter. Man braucht für so eine Klage einen wirklich langen Atem. Man muss sich das immer so vorstellen. Die Gegenseite hat unbegrenzt viele Ressourcen und Steuermittel zur Verfügung, um dagegen zu halten. Also die interessiert das überhaupt nicht, ob sie in die nächste Instanz gehen oder im Zweifelsfalle vor das Bundesverwaltungsgericht oder vor das Bundesverfassungsgericht. Die bezahlen das ja quasi nicht selber. Während wir uns bei jeder Instanz und bei jedem Schritt überlegen müssen, können wir uns das leisten? Halten wir so lange durch? Gibt es vielleicht andere Projekte, die wichtiger sind? Oder geht uns am Ende die Puste aus? Und deswegen sind wir natürlich auf eure Unterstützung angewiesen. Aber wir sind auf jeden Fall fest entschlossen, diese Liste an die Öffentlichkeit zu bringen. Und wie ich auch eingangs erklärt habe, glauben wir, dass das eine große Wirkung haben wird. Aber es wird natürlich nicht das letzte Projekt sein, was wir in die Richtung unternehmen. Das ist auch klar.
Kann man sich die Klageschrift anschauen oder habt ihr die noch nicht veröffentlicht?
Wir haben die Klageschrift noch nicht veröffentlicht, aber wir geben sie auf Anfrage gerne weiter. Ich muss das einfach mal mit unserem Mitarbeiter, dem Martin Reier, besprechen. Also aus meiner Sicht kann die sofort veröffentlicht werden, aber ich glaube, es gab so ein paar prozesstaktische Gründe oder so, die dagegen sprechen. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass wir die auch bald einfach veröffentlichen müssen, einfach nochmal ein Okay von unserer Anwältin einholen. Wir wollen jetzt dadurch den Prozess nicht gefährden oder unsere Position schwächen. Aber auf Anfrage, wenn jemand darüber berichten möchte, als Journalist oder so, dann geben wir die natürlich gerne weiter. Keine Frage.
Super spannend. Könnte mir vorstellen, dass da der eine oder andere Pirat viel Interesse dran hat. Du hast gesagt, andere Projekte. Jetzt habe ich ja Abgeordnetenwatch vor ganz vielen Jahren, ich glaube, da gab es noch keine Piraten oder so, kennengelernt, dass ihr dort die Möglichkeit schafft, dass man Abgeordnete befragt. Und ihr stellt ja auch diese Plattform bereit, abgeordnetenwatch.de, und erobert damit sozusagen immer mehr Herzen der Bürger und immer mehr Postfächer von Abgeordneten. Magst du darüber auch noch was sagen? Und kann man vielleicht über diesen Weg, wenn man kritische Fragen stellt, als Bürger an seinen oder an andere Abgeordnete, kann man damit vielleicht eurer Klage da im Parlament auch noch ein bisschen Vorschub leisten?
Ja klar, bei uns ist das möglich. Alle Bundestagsabgeordneten und die allermeisten Landtagsabgeordneten öffentlich einsehbar zu befragen. Zusätzlich dokumentieren wir das Abstimmungsverhalten und auch die Nebeneinkünfte der Bundestagsabgeordneten und auch vieler Landtagsabgeordneten und auch der Europaabgeordneten. Und das neueste Projekt, was wir ab morgen übrigens starten, also ganz exklusiv heute hier im Piratenmumble, ist der Petitionscheck. Da hat man die Möglichkeit, eigene Anliegen in den Bundestag einzubringen, indem man eine Petition startet, mindestens 100.000 Unterschriften sammelt, und dann geht das sozusagen seinen Weg. Dann würden wir in der nächsten Stufe eine repräsentative Meinungsumfrage zu dem Anliegen machen, gucken, ist das wirklich ein Mehrheitsanliegen, weil Petitionen oftmals abgetan werden nach dem Motto, es ist eine lautstarke Minderheit. Und dann würden wir alle Abgeordneten nach dem Vorbild unseres Kandidatenchecks mit dieser Petition konfrontieren und dann die Positionierung der Abgeordneten in den Profilen speichern und an alle Unterzeichner zurückspielen, sodass man die Möglichkeit hat, bei der nächsten Wahl genau hinzuschauen, wie wurden eigentlich die eigenen Bürgeranliegen behandelt im Bundestag. War das gut oder ist es vielleicht an der Zeit, andere Abgeordnete in den Bundestag zu senden. Dann hat man die Möglichkeit, auch auf Abgeordnetenwatch wiederum alle Kandidatinnen und Kandidaten miteinander zu vergleichen und im besten Falle vielleicht auch selber anzutreten und es dann einfach besser zu machen.
Oh, das heißt, man käme aus diesem 30-Tage-Raster da von dem Bundestags-E-Petitionen-Portal da raus und man hätte dort sogar eine Organisation dahinter, die dann so eine Petition etwas nachhaltiger verfolgen würde und der dann möglicherweise auch ein bisschen öffentliche Aufmerksamkeit im Dauerlauf bescheren könnte.
Ja, genau so ist es. Also bei uns gibt es keine zeitliche Frist, innerhalb derer man die 100.000 Unterschriften dann sammeln muss. Und man hat vor allen Dingen auch die Gewissheit, dass die Petition nie vergessen wird, weil sie findet Eingang in das digitale Wählergedächtnis Abgeordnetenwatch, sprich in das Profil der oder des Abgeordneten und wird dann auch pünktlich zu den nächsten Wahlen dann wieder nach vorne gestellt, damit man dann eben vergleichen kann, wie wurden die Petitionen denn behandelt, wurden sie überhaupt behandelt. Und das Tolle ist, die Petition als eigene Anliegen bekommt dadurch natürlich nochmal Gewicht, dass wir dann auch nachweisen können, hallo, hier handelt es sich um ein Mehrheitsanliegen und nicht nur um das Anliegen von, wie gesagt, einigen wenigen, wobei 100.000 ja schon viel ist, das ist schon doppelt so viel, wie momentan eine E-Petition des Deutschen Bundestags braucht, um einmal im Petitionsausschuss behandelt zu werden. Öffentlich.
Super interessant, Gregor. Haben wir noch Fragen am Saalmikrofon? Ich meine, jetzt haben wir den Gregor gerade da. Abgeordnetenwatch macht viele tolle Sachen. Vielleicht mag noch jemand eine Frage loswerden. Die sind alle so geplättet von diesen tollen Aussichten, was ihr da macht. Wir bewundern euch ja alle. Ne?
Ja, super. Also falls ihr noch Fragen habt, auch gerne über Twitter oder einfach mir eine Mail schreiben an hackmack@abgeordnetenwatch.de. Ansonsten Fernsehtipp für morgen für die Leute, die in NRW sind. Gegen 17.20 Uhr bin ich in der Sendung Daheim und unterwegs. Vielleicht kennen das einige aus der Runde. Und stell dort auch nochmal Petition und den Petitionscheck vor.
Supi. Ja, dann, wenn da nicht noch, ich mache das immer dreimal, das wissen die auch, das ist das Schlimme, deswegen kommt ja immer erst ganz spät noch jemand hoch. Aber wenn dann niemand mehr ans Saalmikrofon kommt, Gregor, dann finde ich das super, dass du dieses Stündchen dir Zeit genommen hast für uns. Du bist ja offenbar ganz, ganz viel unterwegs und bedanke mich recht herzlich bei dir. Hoffe, dass das nicht das letzte Mal war. Du hast ja jetzt auch Mumble auf dem Notebook. Das heißt, im Prinzip könnten wir uns ja ab und an mal wieder sehen.
Ja, auf jeden Fall. Und ich interessiere mich auch insbesondere dafür, wie Parteien in sich demokratischer werden können. Also finde sozusagen das, was ihr bei den Piraten macht und gemacht habt und auch noch machen werdet, super, super spannend und freue mich da auf jeden Fall, wenn wir im engen Austausch bleiben.
Siehst du, und jetzt ist genau das passiert, was ich gesagt habe nach dem dritten Aufruf. André, komm.
Ja, ich wollte mal fragen, wenn man direkt beim Petitionsausschuss eine Petition startet, braucht man doch nur 50.000 Unterschriften oder liege ich da falsch?
Nee, da liegst du richtig. Also theoretisch brauchst du nur eine Unterschrift. Also auch mit einer Unterschrift wird dein Anliegen im Petitionsausschuss behandelt. Allerdings dann eben vertraulich, keiner bekommt es mit und so eine Art Massenabfertigung. Wenn du 50.000 Unterschriften schaffst auf der Bundestagsseite, dann hast du eine große Chance, auch sozusagen keinen Rechtsanspruch, aber in den allermeisten Fällen bekommst du dann eine öffentliche Anhörung. Der große Nachteil beim Petitionsausschuss ist allerdings, dass du mit deinen Unterzeichnern nicht in Kontakt bleiben kannst. Das heißt, du kannst denen keine Nachrichten schicken, du kannst sozusagen daraus keine Kampagne aufbauen. Und das wird dann eben anders sein beim Petitionscheck, wo du eben die Möglichkeit hast, deine Unterstützer jederzeit zu informieren. Wir haben die Schwelle ein bisschen höher gesetzt, weil das sozusagen außerhalb des E-Petitionstools leichter ist zu mobilisieren. Es ist nicht so user-unfriendly und man muss sich da nicht so aufwendig registrieren. Und deswegen haben wir gesagt 100.000 Unterschriften. Wir haben das auch in Anlehnung an den Gesetzesvorschlag gemacht, den es von Mehr Demokratie gibt, also auch eine Organisation, wo ich in Hamburg im Landesvorstand sitze, wo wir sagen, eine Volksinitiative, die erste Stufe eines dreistufigen Volksgesetzgebungsverfahrens, die braucht 100.000 Unterschriften. Und deswegen haben wir gesagt, okay, 100.000, das ist zwar hoch, aber es zeigt dann eben auch eine große Ernsthaftigkeit und dass es sich wahrscheinlich um ein Mehrheitsanliegen handelt, was nicht ignoriert werden darf vom Parlament.
Ich ahne schon, was der André jetzt auf seinen Notizzettel schreibt. Denn wir hatten ja in der letzten Zeit schon einige Initiativen, die in der Größenordnung tatsächlich waren und die dann aber leider irgendwie sehr merkwürdig behandelt wurden. Irgendwie auch ein bisschen, ich denke da zum Beispiel an die Petition zum Thema Hartz-IV-Sanktionen, wo dann das Ministerium schon vorher gesagt hat, ja, prima, du kriegst da deine Anhörung und so, du darfst aber dafür keine Werbung machen, darfst auch keine Journalisten mitbringen und übrigens ist schon klar, dass wir das ablehnen werden. Und das ginge ja dann wahrscheinlich auf eurer Plattform nicht so stromlinienförmig.
Genau, wir würden das sogar umkehren. Wir würden sagen, Petenten oder Leute, die eine Petition starten und 100.000 Menschen erreichen, die organisieren eine Anhörung, zu der sie die Bundestagsabgeordneten einladen. Weil letztendlich stehen ja die vor der Entscheidung, wie sie sich der Petition positionieren sollen und auch damit dauerhaft dann in Verbindung gebracht werden. Und da kann es Sinn machen für die Abgeordneten, sich eben bei den Petitionsstartern zu informieren, worum es eigentlich in der Petition gibt und warum es vielleicht dann doch gut wäre, diese Petition im Bundestag zu beschließen. Oder sich zumindest eindeutig dazu zu positionieren. Also das Prinzip, dass Bürger die Bittsteller sind und Abgeordnete die Entscheider, das würden wir beim Petitionscheck umdrehen.
André, denkst du an das, ich auch denke?
Dr. Frank Rotenterben spricht Mitte des Montags im Bundestagspetitionsausschuss.
Supi, könnte ich mir vorstellen, dass, wir haben noch ein paar Gäste im Laufe der Zeit dazugewonnen. Ich sehe da einige, ich glaube, Gregor, ihr werdet euch gar nicht retten können vor solchen Dingen. Dann machen wir jetzt aber mal Schluss, weil die versprochene Stunde haben wir unglaublich dicht, meine ich, mit sehr, sehr spannenden Informationen gefüllt. Und wenn jetzt nicht noch was ganz Dringendes am Saalmikrofon ist, dann verabschiede ich mich wirklich mit einem ganz, ganz herzlichen Dank bei dir, Gregor.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat mir wirklich Spaß gemacht und immer gerne wieder. Wie gesagt, Mumble ist jetzt bei mir installiert.
Supi. Und du bist ja auch bei uns auf dem Parteimedium. Könnte mir vorstellen, dass du jetzt gleich ein paar neue Follower kriegst. G-Hackmack. Und wie Hackmack geschrieben wird, steht der da oben.
Genau, auf da.
Alles klar. Und dann danke ich dir und Aufnahmen aus.
Intro und Outro Musik von Matthias Westner. East meets West unter Creative Commons.